Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute hören Sie eine Botschaft von Samuel Rindliesbacher, doch vorher singt die Gemeinde ein Lied und wird ein Bibeltext vorgelesen. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Hören dieser Botschaft.
Gedanken zur Gemeinde Jesu. Ich lese Ihnen aus Epheser 5, die Verse 22 bis 32. Das sind Worte, die uns von Paulus weitergegeben werden, auch Gedanken über die Gemeinde Jesu. Die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn, denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde ist Christus untertan, so seien es auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, auf dass er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es, gleich wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Um deswillen wird ein Mensch verlassen, Vater und Mutter und seinem Weibe anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du auf Golgatha getan hast, was wir auch im Lied gehört haben, Herr, dass du dein Leben dahin gegeben hast, freiwillig von dir, Herr, damit die Welt erlöst werden kann, damit unsere Sünden vergeben werden können. Und dieses Kreuz, Herr, steht heute noch für jeden Menschen, der dich noch nicht kennt, der nicht weiß, wohin gehen mit seinen Fragen und Problemen. Du hast Antworten, Herr Jesus Christus, auf alle Fragen. Und du bist die Ewigkeit und du hast für uns eine wunderbare und herrliche Hoffnung bereit, die Wohnungen, die bereitet sind bei deinem Vater. Wir danken dir dafür, Herr. Und lass uns das heute Morgen auch neu werden, Gedanken zur Gemeinde Jesu Christi, dass wir dazugehören dürfen, Herr, wenn wir wiedergeboren sind durch dein Wort, durch das Wasserbad deines Wortes. Segne uns, Herr, öffne unsere Herzen, lege Frucht hinein in uns. Wir preisen deinen herrlichen Namen. Amen.
Nochmal still werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du selber jetzt hier gegenwärtig bist. Hilf und gib viel Gnade. Öffne uns dein Wort. Schenk, dass wir staunen dürfen über deinem Wort, über dem, was du uns sagen willst. Pack uns ganz neu. Stell uns vor dich selber hin. Und schenk, dass wir merken, ja, es lohnt sich, Christ zu sein. Es lohnt sich, ganze Sache zu machen. Und dass unser Leben ein Abglanz wird von deiner Herrlichkeit. Danke dafür. Amen. Wir wollen miteinander die Bibel aufschlagen und da lesen wir miteinander etwas über die Stiftshütte. 2. Mose 26 von Vers 15 bis und mit 30. Die Bretter für die Wohnung sollst du aus Akazienholz herstellen. Aufrecht stehend, 10 Ellen sei die Länge eines Brettes und 1,5 Ellen die Breite eines Brettes. Ein Brett soll 2 Zapfen haben, einer dem anderen gegenüber eingefügt. So sollst du es an den allen Brettern der Wohnung machen. Und zwar sollst du an den Brettern für die Wohnung 20 Bretter für die Südseite machen, nach Süden hin. und unter den 20 Brettern 40 silberne Fußgestelle anbringen. Zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine zwei Zapfen. Und wieder zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine zwei Zapfen. Auch für die anderen Längsseite der Wohnung, für die Nordseite, sollst du zwei Fuß und so weiter machen. Dann heißt am Schluss dann, ich habe Vers 26, und fertige Riegel aus Akazienholz, 5 für die Bretter der einen Längsseite der Wohnung, 5 Riegel für die Bretter der anderen Längsseite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter der Seite der Wohnung. Die Rückseite bildet nach Westen zu. Und der mittlere Riegel in der Mitte der Bretter soll von einem Ende zum anderen durchlaufen. Die Bretter aber sollst du mit Gold überziehen. Und ihre Ringe, die Ösen für die Riegel, sollst du aus Gold machen. Auch die Riegel überziehe mit Gold. So errichte denn die Wohnung nach ihrem Bauplan, wie er dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Also wenn wir diese Verse gelesen haben, sollten wir in Gedanken gleich einen Sprung machen, nämlich ins Neue Testament. Und dann lesen wir in Epheser 2, Vers 19 und 21. Da wird Bezug genommen auf ein neutestamentliches Gebäude, nicht mehr alttestamentlich, aber das Alte Testament ist hier ein Hinweis auf das Neue Testament und das Gebäude, das uns da vorgestellt wird. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Also wir finden hier schon im Alten Testament, finden wir immer wieder Hinweise, zwar verdeckt, auf die Gemeinde Jesu. Zum Beispiel steht in 1. Mose 22, 18, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen. In wem werden sie sich segnen? In Jesus Christus. Und durch ihn werden alle Nationen gesegnet werden. Die Gemeinde Jesu besteht aus Kindern Gottes, die den Herrn Jesus angenommen haben, aus der ganzen Welt, aus allen ethnischen Gruppen. Und im Psalm 72 heißt es auch so wunderschön, da betet der König Salomo ein Gebet hinweisend auf einen großen König, einen Königssohn. Und dann heißt es, dieser ein Königssohn wird Frieden und Gerechtigkeit bringen. Er wird Recht schaffen und den Armen helfen. Ja, alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Er wird den Armen, der um Hilfe schreit, und den Elenden erretten. Sein Name wird ewig bleiben, durch ihn sollen alle Völker gesegnet werden. Das kann man zu Hause noch weiter verfolgen, das ist Psalm 72, 1 bis 17. Es ist immer wieder eine prophetische Vorausschau auf Jesus Christus, auf den Samen. Er, der Herr, alle Herren, er ist der Chef, der Herr auch über die Gemeinde Jesu. Durch ihn kommt nun endlich der verheißene Samen, wie wir gelesen haben in 1. Mose 22, Vers 18. Und Johannes 10, Vers 14 bis 16 knüpft an diese Verheißung an. Da sagt nämlich der Herr Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, also hier tut der Herr Jesus schon wieder hinweisen, wie dieser alttestamentliche Hinweis, ich habe noch andere Schafe, die müssen auch noch kommen und in meinen Stall gebracht werden. Da sagt der Jesus, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Jesus ist der Mann, der verheißene Same, der alle die Einzelnen aus allen Nationen zusammenfügt zu einem ganzen Bau. Dieses Haus bestand aus einzelnen Elementen. Es wurde zusammengefügt und es gab einen ganzen Bau. Es heißt in Epheser 2, 21 und 22, in ihm zusammengefügt. Das heißt also in Jesus Christus. Schon ganz im Alten Testament verheißen. Auf den ersten Seiten der Bibel heißt es, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Da spielt es keine Rolle, von wo wir kommen. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe wir haben. Es spielt keine Rolle, welchen sozialen Status wir haben. Ob wir reich sind oder arm. gebildet oder ungebildet. Johannes 17, 21 und 23 sagt uns, wir sind alle eins in ihm. Das betet der Herr Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet und er bittet, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, damit du mich gesandt hast. Je mehr wir diese Einheit hier auf dieser Welt verkörpern, Einheit nicht auf dem Grund einer falschen Ökumene, sondern Einheit auf der Grundlage von Silberfüßen, da sieht die Welt, aha, das ist die wahre Gemeinde Jesu. In Jesus Christus fallen die sozialen, kulturellen und nationalen Schranken. Es ist nicht wichtig, sagt die Bibel, Galater 3, 28 und 29, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freier, Männer oder Frauen sind, denn in Christus Jesus seid ihr alle eins. Ihr gehört zu Christus. Leider wird in der Gemeinde Jesu so wenig nach diesem Vorbild gelebt. Wie oft, auch in unserer Gemeinde, wird Honig um den Mund geschmiert, auf die Schultern geklopft. Ja, wie geht's dir? Und oft meint man gar nicht die Person, sondern den Einfluss und den Geldbeutel. Die Bibel sagt, wir kennen niemanden mehr, wir haben kein Ansehen der Person. Der Apostel Paulus, er stemmt sich mit aller Kraft gegen dieses Phänomen. Schon zur damaligen Zeit war es üblich. Und der Herr Jesus hat gewarnt, wenn ein Reicher kommt mit schönen Kleidern, ja, wie geht's dir? Bist du gut aufgestanden? Komm da vorne auf deinen Platz. Und die arme Schwester oder der Bruder, schon jahrelang kommt er zur Gemeinde, man grüßt ihn kaum, man lässt ihn links liegen. Der Apostel Paulus, er sagt in 2. Korinther 5, Vers 16, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Das heißt Ansehen der Person. Wir sind alle eins in Christus. In 1. Korinther 1, 26 bis 29 heißt es, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen könne. In Christus sind wir eins. Ich habe einmal einen Bruder gefragt, der kommt nicht zu uns in die Gemeinde, hat einiges an Geld, habe ich ihn gefragt, du merkst du eigentlich nicht, dass viele Leute dir so lieb kommen immer? Hat er gesagt, das merke ich wohl. Er sieht, wer kommt um des Menschen willen und er sieht, wer kommt um den Geldbeutel willen. Kein Ansehen vor dem Herrn. 2. Chroniker 19, Vers 7. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein. Haltet und tut das Recht. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, weder Ansehen der Person noch Annehmen von Geschenken. Im Lichte der Bibel sind wir Christen, die wir wiedergeboren sind. Wir waren einst verlorene Sünder. Aber in Jesus Christus sind wir gerechtfertigte Heilige. Wir waren Verdammte, aber in Jesus Christus sind wir erlöst. Wir waren Verlorene, aber in Jesus Christus sind wir ewig Gerettete. Ob mit oder wenig Geld, ob mit einem schönen Gesicht oder weniger schönen Gesicht, ob mit einer guten Bildung oder weniger guten Bildung. Und Christen, die zusammenkommen, die können auf dieser Grundlage, können sie singen, erlöst bin ich, darf ich sowohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Wir ruhen in unserem Glauben auf einem Fundament aus Silber. Silber ist immer wieder ein Hinweis auf den Preis, der bezahlt wurde. Und es heißt in 1. Petrus 1, 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Erlöst, Ein Preis wurde bezahlt. Und darum stand die ganze Stiftshütte stand auf Füßen aus Silbern. 62 Kilo. 120 Kilogramm. Es will damit sagen, es wurde ein teurer Preis bezahlt, damit wir erlöst sein können. Für diesen Preis des Silbers wurde Jesus verraten. Der Judas, er ging zu den Schriftgelehrten und fragte, was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch, das heißt Jesus, überliefern. Ich werde ihn ans Messer liefern. Und sie setzten für Jesus 30 Silberlinge fest. Für 30 Silbermünzen verraten. Und Silber ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das Fundament unserer Erlösung. Und auf diesem Fundament aus Silber soll auch unser Leben stehen. Denn die Bibel sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Diese Erlösung, hier sinnbildlich dargestellt im Silber, geschah in einer zweifachen Art. Wir haben gesehen, es waren zwei Füße aus Silber. Jedes Element stand mit zwei Füßen auf diesem Fundament aus Silber. Jedes einzelne Element. Zwei Zapfen von einem Element aus Holz in zwei Füßen aus Silber. Auf der einen Seite möchte uns das zeigen, unsere Erlösung reicht für unser ganzes Leben. Es reicht für die Zeit und es reicht für die Ewigkeit. Es reicht für das Leben wie auch für das Sterben. Es reicht für den inwendigen Menschen und auch der äußere Mensch. Christus Jesus hat für uns eine doppelte Erlösung vollbracht. Nämlich nach dem Inneren und nach dem Äußeren. Hebräer 10, 39, da heißt es, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und die Seele erretten, der inwendige Mensch. Und dann heißt es in Römer 8, Vers 23, wir warten seufzend die Erlösung unseres Leibes. Eine doppelte Erlösung, inwendig und auch unser Leib. Zuerst der innere Mensch und dann der äußere. In 2. Korinther 4, Vers 16 heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Nimmt wieder Bezug auf unseren inwendigen Menschen. Wir sind erlöst, wir dürfen innerlich die Batterien wieder neu auftanken beim Herrn Jesus. Und doch sagt Apostel Paulus im gleichen Vers, auch wenn unser äußerer Mensch müde wird, da wird doch die innere Batterie immer wieder ganz neu aufgefüllt. Und in Jesaja 40, 31 heißt es, und es bezieht sich auch zuerst einmal auf den inneren Menschen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingel empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. In meiner Jugendzeit meinte ich immer, das bezieht sich vor allen Dingen auf den äußeren Menschen. Da habe ich gedacht, ich muss nicht mehr viel schlafen, ich kann viel beten, ich kann viel Bibel lesen. Und am nächsten Tag konnte ich meine Augen nicht mehr aufmachen. Und mein Arbeitgeber musste fragen, was ist mit dir los? Innerlich werden wir immer wieder neu, gewinnen wir neue Kraft. Wir heben die Schwingen empor, wie die Adler, wir laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Aber auch der äußere Mensch, auch er soll eines Tages erlöst werden. Wir werden älter, wir werden gebrechlicher. Wir fragen, Herr, wie lange noch? Und dann sagt uns die Bibel in Philipper 3, Vers 21, der wird den Leib, den wir jetzt in unserer Niedrigkeit tragen oder Erniedrigung tragen, so umwandeln, dass er gleichgestaltet wird im Leibe seiner Herrlichkeit. Dazu hat er die Macht, denn er kann sich alle Dinge unterwerfen. Und in 1. Korinther 15, ab Vers 51 heißt es, ich tue euch jetzt ein Geheimnis kund. Das bezieht sich auf unseren äußeren Menschen. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Im Nu geschieht das, im Augenblick beim Schall der letzten Posaune. Es wird die Posaune erklingen. Dann werden die Toten unverweslich auferstehen. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Vergängliche muss anziehen Unvergänglichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Hat aber dies Vergängliche angezogen Unvergänglichkeit? Und hat dies Sterbliche angezogen Unsterblichkeit? dann ist erfüllt das Schriftwort: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und das ist unsere Hoffnung. Wir stehen mit beiden Beinen auf Sockeln der Erlösung, nach dem inwendigen und nach dem äußeren Menschen. Das ist unsere Hoffnung des Lebens. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Und das ist die Zuversicht der Ewigkeit. Niemand anders als wir, die wir in Jesus Christus sind, die wir wiedergeboren sind, wenn Jesus in unseren Herzen wohnt, niemand kann das sagen als nur wir Christen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun dein Schrecken? Gott aber sei gelobt, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod, sagt die Bibel, ist der letzte Feind. Und doch, wir haben die Hoffnung, wir werden einmal auferstehen und wir werden verwandelt werden und Christus gleich sein. Wir stehen auf zwei Fundamenten aus Silbern, innerlich und äußerlich. Jesus Christus hat gesagt, Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Fundamente, die waren schwer, 120 Kilogramm. Niemand kann uns aus Jesu Händen reißen. Wir sind gewurzelt, so wie die Stiftshütte gewurzelt war, festgewurzelt, festgegründet auf dem Fundament aus Silber. So dürfen wir uns gewurzelt und gegründet wissen, fest verankert im Herrn Jesus. Wenn wir die Wände anschauen, die waren gemacht aus Holz. Und im Alten Testament wird oft die bildhafte Sprache gebraucht, um uns etwas zu zeigen. Holz zeigt uns die menschliche Natur. Und der Mose hatte die Anweisung, hier Akazienholz zu gebrauchen. Und Akazienholz ist ein Baum, der wechseldrehwüchsig ist. Einmal in diese Richtung, im nächsten Jahr in diese Richtung. Man kann es nicht gut verarbeiten. Es reißt, es spaltet. Wir Menschen haben alle unsere Fehler. Jeder von uns hat seine Ecken und Kanten. Warum gerade das schlechteste Holz? Wer von uns kann sagen, dass er ohne Sünde ist? Und auch wir Christen, wer kann sagen, dass er ohne Sünde ist, der werfen den ersten Stein. Einmal sind wir himmelhoch jauchzend, am nächsten Tag zu Tode betrübt. Und selbst in der Gemeinde Jesu wiederholt sich immer das wieder, was der Apostel Paulus von der Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Nämlich in Galater 5, Vers 15, da heißt es, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander aufgefressen werdet. Wir denken oft, dass wir irgendwo nach Asien fahren müssen oder nach Afrika mit in den Urwald, um Kannibalismus zu finden. Kannibalismus gibt es in der Gemeinde Jesu überall. Da wird gekratzt, da wird gebissen und da wird aufgefressen. Man lässt einander nicht stehen. Holz, es ist ein Werkstoff der Natur. Mitten in der Gemeinde Jesu gibt es Menschen, die sind hart und zäh geworden wie die alten Eichen. Als wir jetzt in der Freizeit in Eutin waren, da fuhren wir auf eine schöne Insel. Auf dem Weg dahin gab es wunderschöne Eichen. Ich habe sie so 500 Jahre alt geschätzt. Im Durchmesser vielleicht 2 Meter oder noch mehr. Hart und zäh geworden. Da gibt es das Holz, Balsaholz. Man braucht es, um Modellbau zu machen. Leicht, wenn man leicht draufdrückt, gibt es eine Delle. Da gibt es wieder die Bäume, wie schon gesagt, sie wachsen immer der Sonne entgegen. So wie die Sonnenblumen. Da gibt es aber auch die Bäume, die wachsen eines Jahr so rum und im nächsten Jahr so rum. Wechseldrehwüchsig. Da gibt es aber auch die ganz kleinen Bergtännchen. Da hat der Sturm über sie gefegt. Der Wind hat sie niedergedrückt, die Schneelast hat sie gebeugt. Und so sind viele Christen in der Gemeinde Jesu. Die einen sind hart geworden, knorrig und zäh. Dann gibt es Christen, die sind kaum belastbar. Man muss sie tragen, und zwar nicht nur heute und morgen, sondern das ganze Leben. Dann gibt es die, sie wachsen immer der Sonne entgegen. Dieses Jahr ist der Trend, nächstes Jahr ist der Trend. Man kann immer sehen, jetzt hat er das neueste Spielzeug, jetzt hat er das wieder und jenes wieder, mit dem neuesten Trend gehend. Dann gibt es die, die sind einfach durch die Umstände zerzaust, der Wind ist über sie hinweggefegt, sie haben Narben und viel Not. Und doch, Wir alle stehen auf dem Fundament aus Silber. Wir alle sind erlöst und erkauft. Wir alle sind Geliebte, angenehm gemacht durch die Erlösung geschehen am Kreuz von Golgatha. In Römer 8, Vers 1 heißt es, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Jesus Christus sind, welche auf dem Fundament der Erlösung stehen. Wie oft ärgern wir uns doch über die Nöte des anderen. Und ich muss es ehrlich auch bekennen, da gibt es Leute, die rufen einem immer wieder an, immer wieder. Wir haben ein Gespräch, haben ein seelsorgerliches Gespräch. Die können jeden Tag ein seelsorgerliches Gespräch haben. Die Bibel sagt, ein jeder trage die Last des anderen. Wir sind Geliebte um Jesu Willen. Und wisst ihr, die Bibel sagt daher, 2. Korinther 5, Vers 1 nach Albrecht, darum beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach dem äußeren Anschein. Warum nicht? In der Stiftshütte, da verschwand das Holz. Es wurde überzogen mit Gold. Man sah gar nicht mehr, das ist eine Akazie. Nee, das ist eine wetterharte Eiche. Oder das weiche Balsaholz. All das spielt in der Gemeinde Jesu keine Rolle. Wir sollten das Gold sehen, Jesus im Zentrum. Jeder Mangel wird mit Gold überdeckt. Das Gold überstrahlte alles in seiner Pracht. Und darum sagt uns auch die Bibel in Jesaja 61, Vers 10, er, das heißt Jesus Christus, er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Schmuck geziert, wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. In Jesus Christus stehen wir auf einem anderen Grund, stehen wir auf der Erlösung und sind überkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Wir sind in Jesus Christus eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Der Apostel Paulus, er schreibt der Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth hatte riesengroße Probleme. Die waren stockbesoffen beim Abendmahl. Die duldeten in ihren Reihen, dass einer mit seiner eigenen Schwiegermutter ins Bett ging. Könnt ihr alles nachlesen, 1. Korinther 11, 1. Korinther 5, steht alles da. Und dieser Gemeinde schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 1, Vers 2, an die Geheiligten in Jesus Christus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Hat der Apostel Paulus mit dem alles zugewischt? Nee. Er geht dann spezifisch in jedem Kapitel, geht dann auf die Nöte der Gemeinde ein. Er nennt sie beim Namen, er übt Gemeindezucht. Aber er hat zuallererst einmal gesehen, das Fundament der Erlösung. Dann überkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und darum kann er schreiben, den geliebten Heiligen in Christus Jesus. Und er schreibt nicht irgendwie eine Gemeinde, die gesetzlich war, sondern völlig weltoffen und völlig irgendwie weggekommen. Und er schreibt ihnen, Geheiligte in Christus Jesus. Paulus tut damit nicht die Sünde beschönigen. Er rechtfertigt nicht damit das falsche Verhalten. Nein, er stellt sie ganz neu hin auf das Fundament. Er weist hin auf das, dass jemand für sie bezahlt hat. Und wisst ihr, das sollten wir auch viel mehr. Wir sollten die Menschen in den Schatten des Kreuzes stellen. Immer wieder die Menschen zu Jesus hinführen. Ihnen Jesus groß machen. Und dann sieht man selber, ich kann ja gar nicht so in Sünde leben. Wenn mir Jesus groß wird. Und wisst ihr, der Apostel Paulus, er malt den Galatern, das war eine ganz gesetzliche Gemeinde, malt er Christus als gekreuzigt vor Augen. Warum? Wenn ich Christus vor Augen habe, kann ich nicht gesetzlich sein und kann ich nicht weltoffen sein, sondern dann halte ich mich an wen? An Jesus Christus. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Ihm, der uns liebt, und das sollen wir immer vor Augen haben, und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Wenn wir anfangen, gesetzlich zu werden oder weltoffen, dann haben wir das Zentrum, nämlich Jesus, aus den Augen verloren. Dann ist nicht mehr Jesus, das gekreuzigt uns groß, sondern unser eigenes Ich, unsere eigene Weltanschauung, unsere eigene Ideologie. Dann ist uns die Welt lieber, aber nicht Jesus. Christus im Zentrum. Damals sagt der Apostel Paulus, ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Immer wenn ich am Morgen aufstehe, wenn ich durch den Tag gehe, wenn ich am Abend ins Bett gehe, und das sage ich auch zu mir selber, Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Und darum sagt der Apostel Paulus ganz am Schluss vom Galaterbrief, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe nicht ich, nein Christus. Nun, die einzelnen Holzelemente der ganzen Stiftshütte, die waren zusammengefügt, dass es ein Ganzes bildete. 5 goldene Riegel gab es insgesamt. 4 außen und einer, der mitten durchging. Wenn wir nun in der Bibel etwas nachschauen, da heißt es in Epheser 4, 11 bis 13. Da zeigt uns die Bibel, und der Apostel Paulus zeigt uns 5 Aufgaben innerhalb der Gemeinde Jesu. Da heißt es, und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. All diese Dinge wurden gegeben, also diese 5 Riegel, 4 außenrum und einen innen drin, wurde gegeben, um alles zusammenzuhalten, um eine Einheit zu bilden. Es heißt, es wurde gegeben zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes Christi, zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, uns hinzuführen zum erwachsenen Manne, zum vollen Wuchs, zu der Fülle in Christus. In der Gemeinde Jesus hat jeder und jede seine Aufgabe. Niemand kann sich drücken. Es ist zu wenig, wenn du 10% deines Gehalts in den Geldbeutel reinschmeißt. Es kann auch mehr sein, aber es sollte nicht weniger sein. Aber es ist zu wenig, weil du bist gefordert, in der Gemeinde, beim Gottesdienst, in der Gebetsstunde, im Chorsingen und so weiter und so fort. Gemeinde Jesu ist nicht Einzelkämpfe tun, sondern miteinander. 5 Riegel waren es, die haben zusammengehalten und haben aus den einzelnen Elementen ein Ganzes gemacht. Und so sind wir gefordert, auch hier in der Zionshalle, immer wieder neu. Jeder sollte sich fragen, was kann ich beitragen zum Dienst der Gemeinde hier in der Zionshalle, zum Dienst der Gemeinde weltweit. Die Bibel berichtet uns zum Beispiel von Witwen, die ihr ganzes Leben hingegeben haben für den Dienst des Betens und des Fastens. Lukas 2, Vers 36 bis 37 heißt es, an diesem Tage hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf. Sie war eine Tochter Panuels aus dem Stamme Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen. Wenn man so liest, kann man denken, die ist sicher jetzt niedergeschlagen, die ist traurig, die ist jeden Tag am Jammern. Hat sie nicht getan. Das heißt dann weiter, seit langer Zeit war sie Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Die hat auch nicht geklagt über die Gicht, über die Gebrechen und so weiter. Sondern sie heißt da, Hanna verließ den Tempel nur noch selten, um Gott zu dienen, betete, sie fastete jeden Tag. Die hat eine Aufgabe. Und die hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie war ein schwaches Gefäß, sie war alt, sie hätte alle Sachen gehabt, wo sie sich selber mitleiden könnte. Und sie hat gebetet, gefastet, Tag und Nacht. Aber auch andere Frauen werden von Gott angesprochen. Apostelgeschichte 9, Vers 36. Da heißt eine Christin, die ist Tabea. Die Tabea war gestorben. Und von ihr heißt es, die tat viel Gutes und half den Armen. Wie können wir helfen? Haben wir ein offenes Auge? Diese Tabea, die hat es gesehen. Diese Familie hat Not. Da drückt der Schuh und hat mit den Gaben, die ihr zur Verfügung standen, hat sie geholfen. Sie hat getröstet und hat eingegriffen, Kleider genäht und so weiter an einem anderen Ort. Apostelgeschichte 18, Vers 26. Da kommt Jesus auf Ehepaare zu sprechen. Die Bibel, da wird uns erwähnt, Apostelgeschichte 18, Vers 26, Apollos begann unerschrocken in der Synagoge zu predigen. Unter seinen Zuhörern waren auch Priscilla und Aquila. Sie nahmen ihn als Gast in ihrem Hause auf, das heißt, sie waren gastfrei, um ihm dort Gottes Weg zur Erlösung genauer zu erklären. Das zeigt uns also, diese Aquila und Priscilla, die waren im Wort der Bibel bewandert. Die hatten ein gutes Bibelwissen. Und anstelle das für sich zu behalten, haben sie den Apollos genommen. Die haben gesehen, der ist eifrig für den Herrn Jesus. Der ist brennend für Gottes Sache. Sie haben ihn genommen, ihn eingeladen zum Mittagessen und ihm gesagt, komm, wir machen miteinander Bibelstudium. Ihr Hauskreis hat geblüht und es ist Frucht daraus entstanden. Welche Aufgabe haben wir Männer? Da heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 26, da waren Männer, Barnabas und Paulus. Über sie wird berichtet, sie waren Männer, die ihre Seelen hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir Männer sind gefragt, wie steht der Aktienkurs? Habe ich alles schon bezahlt? Wann kann ich mein nächstes Haus bauen? Läuft es im Geschäft? Hier heißt es, sie waren Männer, die ihre Seelen hingegeben haben. Für was? Für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da sind wir Männer gefragt. Christus zuerst, dann nochmal Christus und alles andere dahinten. Paulus und Barnabas haben ihre Seelen hingegeben. Ihr Herz war auf ein einziges Ziel gerichtet. Gott zu dienen mit ganzer Kraft ihres Wesens. Und so sind auch wir gefordert, in der Zionshalle, gefordert, den Platz auszufüllen, wo uns Jesus hingestellt hat. Die Verse, die wir vorhin gelesen hatten, die beziehen sich ganz speziell aber auch auf die Ältesten der Gemeinde, Lehrer, Vorsteher. Es heißt, 1. Thessalonicher 5, Vers 14 und 15, es ist unsere Aufgabe. Da heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, weiset die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle, sehet zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern strebet allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Wo ist das noch da, wo man aufeinander zugeht? Du, wie geht es dir? Gemeindezucht übt? Das ist leider heute nicht mehr modern. Doch, Gold verliert seinen Glanz, wenn es schmutzig wird. Licht seinen Schein und Salz kann kraftlos werden. Das haben wir erlebt in Bolivien. Die Gemeinde Jesus sollte nie vergessen, wir sind Gottes Herrlichkeit auf dieser Erde. Wir sind der Abglanz dessen, was Jesus in uns hineingelegt hat. Der Apostel Paulus sagt uns, dass wir uns dementsprechend verhalten sollen, was wir in Jesus Christus sind, eine neue Kreatur, stehend auf dem Fundament der Erlösung, überkleidet mit Kleidern des Heils. Und wie weit haben wir uns schon wieder schmutzig gemacht, angegliedert, angebiedert an diese Welt. Und wisst ihr, wenn Brüder auf euch zukommen von der Ältestenschaft aus der Gemeinde, dann nehmt es euch zu Herzen, was sie sagen. Wir suchen das Beste für unsere Gemeinde. Möge uns der Herr immer wieder viel Gnade und viel Weisheit geben. In Epheser 4, Vers 1 bis 2 heißt es, so ermahne ich euch nun als Gefangener in dem Herrn, dass ihr so wandelt, wie es sich gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut, mit aller Sanftmut, mit aller Geduld und vertraget einen den anderen in Liebe. Der mittlere Stab in der Stiftshütte, der ging ganz durch. Und wenn wir im Neuen Testament so ein Band suchen, das ganz durchgeht, finden wir zwei Bibelstellen. Nämlich Epheser 4, Vers 3, da heißt es, und dieses Band ist unsichtbar, es war mitten durch, ging es, da heißt es, seid fleißig zu halten die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Und Kolosser 3, Vers 14, über alles aber zieht an die Liebe, welche ist das Band der Vollkommenheit. Unsere Gemeinden sollen geprägt sein von Frieden und Liebe. Sobald aber nur noch Liebe gepredigt wird, ohne Wahrheit, gehen wir am Ziel vorbei. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und Johannes 1, Vers 17 steht, die Gnade, und eine andere Übersetzung sagt, die Liebe und die Wahrheit ist uns durch Christus Jesus geworden. Liebende Wahrheit nennt Sünde beim Namen, weil Sünde verschmutzt das Gold. Sünde verdunkelt uns das Licht. Sünde macht, dass das Salz kraftlos wird. Liebe ohne Wahrheit ist abgrundtiefer Hohn, denn es verachtet das Kreuz von Golgatha, weil hier wurde die Wahrheit offenbar in der Liebe Jesus Christus. Er zahlt an unserer Stelle. Wir müssen auch weiterhin Sünde aufzeigen und Vergebung zusprechen. Wir müssen immer noch, und möge uns Gott helfen, die Hölle predigen und den Himmel nahebringen. Wir müssen auch weiterhin ermahnen und trösten, zurechtweisen und tragen, verletzen um der Liebe willen und verbinden in Jesus. Wenn das in einer Gemeinde fehlt, nur noch Freude, Friede, Eierkuchen, dann gehen wir an der Bestimmung, die uns Jesus zugedacht hat, vorbei. Wir sollen Licht sein, Salz sein in dieser Welt. Philipper 2, Vers 15 heißt es, ohne Makel sollen wir sein, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Und dem erscheint das Licht in der Welt. Möge Gott, dass wir Licht sind. Immer wieder neu. Ein kleines Licht, ein schwaches Licht, aber ein Licht auf dem Platz, wo uns Jesus hingestellt hat. Im Innern der Stiftshütte, da war ein heller Leuchter. Dieser helle Leuchter hat alles in seinen Schein gehüllt. Keiner der Balken, die übergoldet waren, die auf Sockeln aus Silber standen, konnten aus sich selber leuchten. So wie die Sterne und so wie der Mond nicht aus sich selber leuchten können, können wir es nur aus Jesus Christus. Wir sollen Scheinwerfer sein für Jesus. Wie viele Christen haben den Schein verloren? Das Gold in der Stiftshütte musste poliert werden. Und darum sagt uns auch Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch den ewigen Geist sich selbst als ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Wir brauchen Reinigung. Wir brauchen, dass Jesus uns immer wieder als gekreuzigt vor Augen gemalt ist. Jesus fordert uns auf, so lasset euer Licht leuchten von den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Wir sind aufgefordert als Christen in unserem Reden, in unserer Kleidung, in der Musik, die wir hören, im Umgang mit den Leuten, wo wir pflegen, dass wir hinweisen sind auf Jesus Christus. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, als Christen ist uns die Herrlichkeit Gottes nicht länger verhüllt. Sie ist für jedermann sichtbar. Und je mehr, und Lo hört gut zu, und je mehr Gottes Geist unser Leben bestimmt, umso mehr bekommen wir auch Anteil an dieser Herrlichkeit. Noch einmal Christus vor Augen gemalt. Nur so kann Gottes Geist in uns Herrschaft gewinnen. Je mehr, dass wir ausgerichtet sind auf Jesus Christus allein, auf ihn, nicht auf uns. Christus vor Augen gemalt. Abschließend möchte ich einen Vers lesen aus Titus 2, Vers 11 bis 13, da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und sie nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht, fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Ja, es ist so, je mehr Gottes Geist unser Leben bestimmt, umso mehr bekommen wir Anteil an dieser Herrlichkeit. Mögen wir das uns zu Herzen nehmen, damit wir als Gemeinde, als Einzelne, als Familien Licht sind, Salz sind an dem Platz, wo uns Jesus hingestellt hat. Amen.
Was er uns wert, Trauen zu die Ferne, denn
und still werden und beten. Herr Jesus, du hast uns als Lichter und als Salz in diese Welt gesandt. Und wenn wir darüber nachdenken, wir sind es, die wir leuchten sollen. Und wenn wir diese Leuchtkraft verlieren, wer leuchtet dann? Wo ist dann das Licht? Wo ist das Salz? Wo ist der Wegweiser hin zu dir? Wo ist die Möglichkeit, dass Menschen sich bekehren? O Herr Jesus, schenk, dass wir leuchten, hell und klar, hinweisend auf dich. Und schenke, Jesus, dass wir dich jeden Tag als gekreuzigt vor Augen halten. Du, das Lamm Gottes, du bezahlst für mich. Auf diesem Fundament stehe ich. Ich bin überkleidet mit Kleidern des Heils. O Herr Jesus, schenk, dass wir das jeden Tag vor Augen haben. Hilf uns in unserer Schwachheit, jedes an seinem Ort. Darüber wollen wir dich preisen und dich anbeten. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Samuel Rindlisbacher mit dem Thema Die Stiftshütte – Gedanken zur Gemeinde Jesu. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!